Barbara Wendelken. Wahnsinnig verliebt. Ich verliebe mich nicht so leicht, aber wenn es geschieht, dann richtig. Mit Haut und Haaren, mit Herzrasen, butterweichen Knien und der Bereitschaft, alles zu geben, sämtliche Grenzen zu überschreiten. Als der Mann den Laden betritt und zwei Schachteln Zigaretten verlangt, bezahlt und das Wechselgeld mit einem smarten Lächeln in die Plastikbox der Kindernothilfe fallen lässt, passiert es. Ich bin verliebt. Ein Mann wie aus dem Bilderbuch. Dunkles Haar, durchzogen von dem ersten Grau, braune Augen, ein scharf geschnittenes Gesicht und ein Kinn, das für männliche Entschlossenheit spricht. Wie lange wird er wohl mit zwei Schachteln auskommen? Dr. Mattison, sagt Ira gleichgültig, er ist verheiratet. Der Ring ist dir ja wohl aufgefallen. Dann widmet sie sich wieder dem Einsortieren der Zeitschriften, die am Morgen gekommen sind. Ira ist meine Schwester. Gemeinsam haben wir das Haus unseres Vaters in der Brunnenstraße geerbt. Im Erdgeschoss liegt der Tabak- und Zeitschriftenladen, den wir seit seinem Tod vor 20 Jahren weiterführen. Das mag sich nicht sonderlich großartig anhören. Doch ich bin hier glücklich, mitten in der Altstadt von Lea, wo ich beinahe alle Nachbarn mit Namen kenne. Mein ganzes Leben habe ich hier verbracht, bis auf die Jahre in Vechta. Aber die zählen nicht wirklich. Seit 3 Wochen bin ich wieder hier. Zuerst war Ira nicht erfreut über meine Rückkehr. Sie bot mir sogar an, einen Kredit aufzunehmen, um mir meinen Anteil an Haus und Laden abzukaufen, damit ich woanders neu anfangen kann. Ich habe abgelehnt. Wer nie fort war, könne nicht ermessen, wie schön es sich anfühlt, heimzukommen, habe ich ihr erklärt. Und dass ich nie wieder woanders leben möchte. Und so teilen wir wieder die Wohnung und den Laden miteinander wie früher. Und es ist in Ordnung so. Wir haben ja nur noch uns. Ira ist die Ältere, die Kluge, die Realistin, die mit beiden Beinen im Leben steht. Ich, die Jüngere, die Hübschere, die sich gern in Tagträumen verirrt und nicht immer weiß, was gut für sie ist. Ich sei die Sonne, Ira der Mond, hat unsere Mutter immer gesagt. Zusammen bilden wir ein gutes Team. Dr. Mattison kommt 3-mal in der Woche, um seine Zigaretten zu kaufen. Montags, mittwochs und freitags. Und jedes Mal fällt mir auf, dass er es nicht eilig hat, den Laden zu verlassen. Manchmal blättert er in irgendwelchen Autozeitschriften, obwohl ihn der Inhalt ganz offensichtlich nicht interessiert. Ein anderes Mal will er wissen, ob ich das neue Lokal auf der Nesse kenne. Und als ich nicke, fragt er, ob ich es auch empfehlen würde. Er spricht grundsätzlich nur mit mir. Für Ira hat er weder einen Blick noch ein Wort übrig. Das gefällt ihr nicht. Ira war schon immer eifersüchtig darauf, dass die Menschen mich sofort mögen. Beim letzten Mal hat Dr. Mattison meine Schulter berührt. Wie zufällig. Ich bin überzeugt, dass es absichtlich geschehen ist, und dass sein Herz dabei genauso laut geklopft hat wie meins. Sowas spürt man doch. Ich bin verknallt wie ein Teenager. Pausenlos muss ich an ihn denken. Das warme Rehbraun seiner Augen verfolgt mich bis in meine Träume. Genauso wie seine Stimme, tief und kräftig. Ach, da kriege ich sofort Gänsehaut. Irgendwann halte ich es nicht mehr aus und frage Ira, ob sie mehr über ihn weiß.
Er ist Oberarzt auf der Inneren. Seine Frau fotografiert. Nicht beruflich, sondern hobbymäßig. Nächsten Monat stellt sie im Rathaus aus. Zu arbeiten braucht sie wohl nicht, weil sie aus einer großen Räderfamilie stammt. Berufreiche Tochter.
Unwillig verzieht Ira den Mund. Sie verabscheut Frauen, die nicht für sich selbst sorgen können. Er sieht ziemlich umwerfend aus, oder? Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt sage. Es musste wohl einfach mal raus, damit ich nicht platze. Ira schüttelt wild den Kopf. Auf einmal ist sie richtig wütend.
Er ist verheiratet, meine Liebe. Verheiratet, ja? Soll ich es dir buchstabieren? Und er wird seine Frau nicht verlassen. Gleichgültig, was du dir zusammenfantasierst.
Von der Liebe hat Ira wirklich keine Ahnung. Natürlich verlassen Männer ihre Ehefrauen, wenn die eine in ihr Leben tritt, die ihre Seele wirklich berührt. Wenn Ira wüsste, dass ich beinahe täglich mit dem Fahrrad an seinem Haus vorbeifahre. Ich weiß jetzt, dass er Jörg heißt. Jörg, der Name passt zu ihm. Kurz und prägnant und irgendwie männlich. Ihn habe ich noch kein einziges Mal gesehen, seine Frau dagegen schon mehrfach. Eine hagere Blondine, die aussieht, als würde sie sich von Salat und Mineralwasser ernähren und exzessiv Sport treiben, um nur kein Gramm zu viel zu wiegen. Für mich sind dünne Frauen unweiblich. Ira gehört auch dazu. Sie muss nicht mal hungern. Sie ist einfach von Natur aus gärtenschlank. Was hat ihr das gebracht? Nichts. Sie ist allein, genauso wie ich. Aber ich glaube, im Gegensatz zu ihr, wenigstens noch an die Liebe. Plötzlich muss ich an Robert denken. An seine Hände auf meiner Haut. Ein verbotener Gedanke, den ich sogleich beiseite schiebe. Die Geschichte mit Robert ist Vergangenheit. Eine unangenehme Erinnerung. Mehr nicht. Heute hat Ira einen Zahnarzttermin. Zum ersten Mal sind Dr. Mattison und ich allein. Oder besser, wären wir allein, wenn die Kundin sich endlich für eins der albernen Frauenklatschblätter entscheiden könnte.
Mein Gott, da nehmen Sie doch beide! Die kosten ja kein Vermögen, würde ich am liebsten schreien.
Doch ich beherrsche mich. Als die Frau endlich zahlt und den Laden verlässt, atmet Dr. Mattison laut aus.
Endlich! Ich muss gestehen, dass ich es kaum erwarten konnte, allein mit Ihnen zu sein. Oder finden Sie das zu direkt?
Ich spüre, dass mir verräterische Röte in die Wangen steigt.
Ich würde Sie wahnsinnig gern mal auf ein Glas Wein einladen, Hannah. Ich darf Sie doch Hannah nennen. Bedauerlicherweise ist meine Frau sehr eifersüchtig. Wenn ich nur 10 Minuten zu lange brauche, um meine Zigaretten zu kaufen, dann...
Mehr sagt er nicht. Aber ich weiß genau, was er meint. Luise hat ihren Robert auch mit Argusaugen bewacht. Einige Frauen bilden sich ein, dass sie ihren Mann mit der Heirat käuflich erwerben. Aber so ist es nicht. Jeder Mensch gehört sich selbst.
Ich muss mich zusammennehmen.
Das ist gar nicht so leicht, wenn man taumelig vor lauter Glück ist. Denn am Ende findet sich immer eine Möglichkeit, wenn zwei Menschen wirklich zusammengehören. Schade, dass niemand davon erfahren darf. Ihrer nicht und schon gar nicht Jörgs Frau Dagmar. Heimliche Liebe hat ihren eigenen Reiz. Das, was nicht offen brennen darf, glüht im Verborgenen umso heißer. Vier Wochen geht das schon. Wir treffen uns so oft wie möglich. Ach, ich wünschte, ich hätte den Mut, mich zu trennen, hat Jörg gestern geseufzt und von Dagmars Tobsuchtsanfällen erzählt. Ich bin sicher, sie ahnt etwas. Seine Worte machen mir klar, dass ich handeln muss. Sie ahnt etwas? Das bedeutet, es ist bald vorbei. Aber es darf nicht vorbei sein. Jörg weiß nicht, wie mutig ich sein kann. Eine Heldin, eine Kämpferin für die Liebe.
Tote Frau auf den Treppen des Rathauses. Das Messer steckte noch in ihrem Rücken.
Die Zeitungen überschlagen sich. Ira sieht mich komisch an, doch ich muss mir keine Sorgen machen. Niemand weiß von meinen heimlichen Treffen mit Jörg. Niemand weiß von dem Messer, das ich letzte Woche besorgt habe. Kein Mensch hat mich gesehen, als ich gegen Mitternacht das Haus verlassen habe. Darauf habe ich geachtet. Ich bin ihr gefolgt, wie ein lautloser Schatten, der geduldig auf den richtigen Moment wartet, um das Messer aus der Tasche zu ziehen und zuzustoßen. Einmal, zweimal, immer wieder. Einen Stich für jedes Jahr, das ich in der Justizvollzugsanstalt Vechte eingesessen habe. Bei 15 habe ich aufgehört.
Gut, dass Sie gleich gekommen sind. Ira klingt atemlos. Ich habe das Messer auf dem Foto gleich erkannt und alles andere. Sie schluckt schwer. Alles genauso wie damals. Sie sprechen davon, dass Ihre Schwester bereits wegen einer ähnlichen Tat verurteilt wurde, sagt der ältere Polizist und lässt mich dabei nicht aus den Augen.
Ich erstarre zu Eis. Das kann nicht sein. Ein Fleischmesser von Ikea? In wie vielen Küchen in Leer mag es ein solches Messer geben?
Unser Ikea-Messer ist verschwunden, höre ich Ira sagen. Seit vorgestern.
Meine Schwester lügt die Polizei an.
Was redest du da? Wir hatten nie ein solches Messer, rufe ich verzweifelt.
Iras Miene verschließt sich.
Aber natürlich, ich habe das Messer kurz vor Weihnachten gekauft.
Du kannst nicht erwarten, dass ich für dich lüge, Hannah. Nicht in einem solchen Fall.
Jetzt zieht sie wieder den Polizisten an. Dr. Mattison hat sich kürzlich bei mir beschwert. Meine Schwester würde ihm nachstellen. Immer wieder hätte er sie vor seinem Haus gesehen. Ihm war das schrecklich unangenehm. Sie greift sich an die Kehle.
Mein Gott, wenn ich das geahnt hätte. Aber die Gefängnispsychologin hat versichert, dass Hannah wieder ganz gesund ist. Wie konntest du nur? Die arme Frau!
Wie betäubt sacke ich auf den Hocker hinter der Kasse. In diesem Moment öffnet sich die Ladentür und Jörg stürzt herein.
Ist es wirklich wahr?
Wie ein Fremder schaut er mich an.
Hannah, ich kann es einfach nicht glauben. Wie konnten Sie mir das antun?
Mit beiden Händen rauft er sich die Haare. Eine theatralische Geste, die völlig übertrieben wirkt. Tränen wären jetzt überzeugender. Aber warum sollte er weinen? Er trauert ja gar nicht um seine Frau.
Dann bemerke ich, dass seine Rehaugen ganz sanft über das Gesicht
meiner Schwester streicheln. Ira war schon immer die Klügere von uns beiden. Ich verstumme und ich begreife.
Gunter Gerlach, Finale auf der Reeperbahn. Serienmörder sind beliebt beim Publikum, hatte mir das vierte Opfer, ein alter Buchhändler, mit auf den Weg gegeben. Es waren seine letzten Worte. Ich nahm seine Katze mit. Sie saß im Hinterzimmer der Buchhandlung am Hamburger Michel auf einem Manuskript des Buchhändlers für seinen nächsten Krimi. Ich las den ersten Satz. Im Lehmitz schlängelte sich der Tresen auf mich zu. Eine Spur. Die Katze schlüpfte in meine Umhängetasche. Meine eigene Katze, die mich sonst begleitet, hatte ich zu Hause gelassen. Der Buchhändler war bekannt gewesen für seine regionalen Krimis, die alle in Sichtweite der Michaeliskirche spielten. Er hatte 5 oder 6 davon geschrieben. Ich steckte das Manuskript ein. Eines Tages würde ich auch zu schreiben beginnen. Krimis, selbstverständlich. Ein kurzer Regenschauer nur und die bunten Lichter lagen betrunken in den Pfützen. Die Reeperbahn rotierte, wandelte sich in eine rot-weiße Zuckerstange. Der Asphalt aus Lakritz. Ich hatte die Katze als Spürhund und war dem Mann dicht auf der Spur, der schon aus 4 Menschen heiße Himbeeren mit Sahnesoße gemacht hatte. Immer nur Mädchen, jung wie Blut und Männer, alt wie Käse. Im Lehmitz schlängelte sich der Tresen auf mich zu. Die Bedienung schenkte mir reinen Mut ein. Rechts neben mir einer mit Tomatensaft. Er hatte sich schon bekleckert. Früher, sagte er, wurden hier die Taue gedreht, daher der Name Reeperbahn. Heute wird einem hier der Strick gedreht. Philosoph? Fragte ich. Er nickte. Kann man so sehen. In einer Ecke des Lokals nahm die Hausband Aufstellung. Kenne ich sie nicht? Fragte der linke Nachbar beim Trinken. Bier tropfte aus seinem Bart. Bin Polizistin. Kommissarin höre ich aber nicht so gern.
Richtig, aus dem Fernsehen. Sie sind die mit der Katze. Wo haben Sie die?
Hier. Ich drehte mich um, zeigte ihm die dunkelrote Tasche, die von meiner Schulter herabhing wie eine zur Transplantation bereite Ersatzleber. Sie begann zu leben. Die Katze trommelte, wollte raus. Die Katze macht sie als Kommissarin unverwechselbar und mischte sich der Philosoph ein. Es waren die letzten verständlichen Worte. Alle weiteren gingen in den Gitarrentönen unter, die den Raum zersägten. Der Gitarrist jammerte. Nur der Schlagzeuger kam in Wut. Der Sänger erzählte, seine Frau habe ihn mit dem besten Freund betrogen, deshalb hätte er sein Haus angezündet und den Hund erschossen. Das alte Lied. Ich ging zur Toilette. Sie stand unter Wasser. Gelbe Sturmflut. Auf dem Rückweg stempelte ich den Abdruck meiner Schuhsohlen durch den Raum. Der Philosoph und der Bärtige waren verschwunden. Einer von beiden hatte mein Glas ausgetrunken. Beim zweiten Song entdeckte ich vorn bei der Band einen Mann mit einem Käsekopf auf dem Tresen. Auch ein Tomatensafttrinker. Das Glas war ihm umgekippt. Die Soße hatte sein Gesicht gebettet. Die Katze in meiner Tasche randalierte. Langsam ging ich zu dem Mann hin. Kopf hoch, sagte ich. Er rührte sich nicht. Ich hob ihn an den Haaren. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Ein Schnitt ging durch seine Kehle. Es lief noch Blut heraus. Noch warm. Keine 30 Minuten her. So nah war ich dem Mörder noch nie. Raus hier, bevor die Polizei kommt. Die Katze wollte in den nächsten Porno laden. Ich drückte einen Finger auf ihre Stirn und schob sie auf diese Weise zurück in die Tasche. Dann tat ich ihr doch den Gefallen. Auf der Reeperbahn folgt man den tierischen Instinkten. Ich ging ins World of Sex. Die Katze schob ein Ohr durch den Spalt am Reißverschluss und zeigte damit die Richtung an. Katzenkompass. Vorbei an Skulpturen von Geschlechtsteilen, Glas, Chrom und vibrierende Leuchtstoffröhren. Über allem ein Schrei auf der Suche nach Lust. Hinter mir krachten Hosennähte. Ein Betriebsausflug hechelnder Männer mit dem Duft von nassem Fell. Die Welt war Hund. Die Katze war die einzige Zeugin, kannte den Mörder. Und der Mörder wusste von der Katze. Niemand hat 7 Leben. Die Pflicht führte uns vorbei an Regalen voller Hochglanzmagazine. Abteilung Gummimenschen, Artisten, Hausfrauen und Polizisten. Ich hielt der Katze die Augen zu. Hinter dem nächsten Regal kniete ein junges Mädchen vor einem Dildo, groß wie ein ausgewachsener Mensch. Anbeten tut nicht Not, sagte ich. Im gleichen Moment fiel sie auf die Seite. Tot. Der Teppich in seiner Gier hatte fast ihr gesamtes Blut getrunken. Alles noch frisch und warm. Keine 20 Minuten her. Ich beugte mich über sie. Das Gesicht kannte ich von einem Foto auf der Rückseite eines Buches, aber ich erinnerte mich nicht an den Titel. Hände hoch, sagte ein Verkäufer. Ich bin es, sagte ich. Die mit der Katze. Er war wohl einer der Letzten, der nicht fernsieht, oder einer der Ersten, der es nicht mehr tut. Er kannte mich nicht. Ich rufe die Polizei. Ich bitte darum. Die Kollegen kamen und fanden die Fingerabdrücke der halben Stadt auf den Pornoheften. Mich gaben sie frei. Ich kreuzte die Reeperbahn, den großen Fluss. Ich im Samba-Schritt mit einer Gruppe Fußballfans. St. Pauli hatte am Abend seinen Gegner betort. Im Docks stampfte ein Rockkonzert über die Bühne. Mit meinem Ausweis überwand ich die Sperre aus Hells Angels im zivilen Schwarz. Ich kam zu spät. Gerade rollte man den Toten unter den Verkaufstisch mit den Merchandising-Produkten. Lebend war ich der Leiche mal begegnet. Es war in einer Buchhandlung. Eine Lesung. Ich hatte nicht viel Zeit verloren. Oder beobachtete mich der Mörder? Erwartete er mich mit der nächsten Tat? Und erst wenn ich näher kam, zückte er sein Rasiermesser? Ich ging zurück auf die Straße. Alle Passanten hatten Mördergesichter. Mit erhobenem Kopf marschierte ich vorbei an der Davidwache, Heimstatt der Räuber und Beraubten. Vorbei an den Lockrufen der Prostituierten, der Götterspeise der Triebtäter. Mir war nach anderen Genüssen. Zum Lucullus den Hunger im Gewand. lehnte mich auf den Imbiss-Tresen.
»Oh, Sie sind das«, sagte die Bedienung.
Ein Mann, der aussah, als wäre er der Sohn von Hans Albers. »Ich glaube, ich hab was für Sie.« Er öffnete einen der Kühlschränke. Ein blutleeres Mädchen hockte sorgfältig zusammengefaltet darin.
»Wir haben die vor 10 Minuten vom Tresen gepflückt. Ist ja keine Werbung, ne?«
»Woher kenne ich die?«
»Sie tut hier recherchieren«, hat sie gesagt. »Und dann war die auch schon tot.«
Sein nächstes Ziel konnte nur der goldene Handschuh am Hamburger Berg sein. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts Treffpunkt der Boxprominenz. In den 70er Jahren saß dann ein Serienmörder am Tresen, nahm von hier die Frauen mit nach Hause, um sie zu erdrosseln und zu zerstückeln. Aber ich bemerkte meinen Irrtum. Nach dem Gesetz der bunten Reihe war jetzt ein alter Mann dran. Ich ging den Hamburger Berg entlang. Ich blickte durch die Fenster. In Alkohol schwimmende Augen blickten zurück. Die Piste der Jugend. Partnerbörse. Falscher Weg. Mörder gehen woanders lang. Und dieser hatte ein anderes Ziel. Wenn mir nur einfiele, warum mir die Opfer alle bekannt vorkommen. Die Katze schob ihren Kopf aus der Tasche, schnupperte und zeigte mit einer Pfote auf die Silbersackstraße. »In den Silbersack?«, fragte ich und erinnerte mich daran, dass man bei den Gorillas die älteren Silberrücken nennt. »Setzt sich der Name aus Silberrücken und alte Säcke zusammen?« Die Katze antwortete nicht. Ich ging bis zur Hasenschaukel und drängte mich zum Tresen durch. »Ist hier heute schon jemand ermordet worden?« Der Wirt schüttelte den Kopf. »Mörder lassen wir hier gar nicht erst rein.« Ich bog in die Friedrichstraße ein. Da sah ich den alten Mann im Rinnstein liegen. Gerade röchelte er den letzten Atemzug. Blut gurgelte im Gulli. Ich kannte ihn. Ein pensionierter Journalist. Er schrieb jetzt Krimis. Es musste gerade passiert sein. Ich begann zu laufen. Plötzlich wusste ich, wohin der Mörder wollte. Durch die Gerhardstraße bis zur Davidstraße. Die Davidstraße hoch am berühmten Cuneo vorbei, mit dem Geschmack von Vegato al burro e salvia auf der Zunge, der sich erst an der Ecke Erichstraße verlor. Ich musste vor ihm im Komet sein. Vor der Tür versuchte ich wieder zu atmen zu kommen. Ich streckte die Hand aus, um die Kneipe zu öffnen. Da kam mir eine andere Hand zuvor. Der Philosoph. In jedem guten Krimi muss der Mörder gleich am Anfang vorkommen. Genre-Regel. Warum? Fragte ich. Ein Schmerzensschrei kam als Antwort. Die Katze war aus der Tasche gesprungen und hatte mit einem schnellen Pfotenstreich ein Z ins Gesicht des Mörders gezeichnet. Die Katze sah mich an. Ich verstand ihren Blick. Das war die Rache dafür, dass er den Buchhändler umgebracht hatte. »Warum?«, fragte ich erneut. Als Antwort bekam ich nur ein Röcheln. Mit einem zweiten Pfotenstreich hatte ihm die Katze die Kehle aufgeschlitzt. Rache für alle anderen. Der Mörder sank zu Boden, rutschte die kleine Treppe herab, als würde der Körper von Wellen getragen. Ich beugte mich über ihn. »Warum?«, fragte ich noch einmal und wollte endlich eine Antwort.
»Es gibt zu viele schlechte Krimi-Autoren«, hauchte der Philosoph.
Es waren alles Krimi-Autoren. Erst jetzt erkannte ich ihn. Ich hatte einmal ein Buch von ihm gelesen. Auf dessen Rückseite war ein Foto von ihm abgedruckt gewesen. Aber es muss wie so oft bei Autorenfotos, mindestens 10 Jahre alt gewesen sein. Ein Krimi-Autor. Ich ließ die Finger von dem Mann, richtete mich auf und sah die Katze an. Sie duckte sich. Selbstjustiz wird bei der Polizei nicht gern gesehen.
»Streck die Pfoten vor«, befahl ich. Dann legte ich ihr die Handschellen an.
Sie waren zu groß. Egal.